Einige von euch haben das jetzt zum zweiten Mal gehört und gesehen. Ist dir vielleicht diesmal was anderes aufgefallen als beim letzten Mal, als letzte Woche? Wenn wir jetzt eine Runde machen würden, so wie wir es letzte Woche getan haben, in der gesamten Woche, dann kämen jetzt die unterschiedlichsten Dinge. Jeder hat so einen neuen Schwerpunkt, etwas Neues gehört. Und ich glaube, das war wirklich nicht rhetorisch von dir, Julia, vorhin, als du sagst, was eine Woche. Gestern Abend hatte ich wirklich den Eindruck, da so manche hätte sich hier mit einem Bein hergequält, Hauptsache kann dabei sein. Wir waren so gesegnet, so gefüllt von den Dingen, die uns Gott gesagt hat. Mir ist für heute eigentlich nochmal wichtig, dass wir uns anschauen, was will Jesus mir, was will Jesus dir ganz persönlich sagen. Da war ja gerade auch eine ganz schöne Mahnung drin, ne? Klar, das ganze Gleichnis ist irgendwie eine Mahnung und man muss irgendwie aufpassen, aber vielleicht ist es euch aufgefallen, was Jesus zu seinen Jüngern sagte. Und das war fast das Schwerste, was man sich vorstellen kann, was man jemand sagen kann, dem Jesus Christus gegenüber sitzt. Und wenn wir uns jetzt mal in die Situation hineinversetzen, wie es den Jüngern ging, ist das ja jetzt hier nichts anderes. Da ist Jesus Christus anwesend, der möchte mit uns reden, der möchte dich persönlich ansprechen. Und dann sagt Jesus dir jetzt, so wie er seinen Jüngern gerade auch gesagt hat, da haben sich Generationen nachgesehnt, das zu sehen, was ihr vor Augen habt. Und trotzdem seht ihr es nicht. Stell dir vor, Jesus steht vor dir, er möchte dich ansprechen, er möchte dir begegnen. Du bist in einem Gottesdienst und du bist hier und du lässt dich mitreißen von der Stimmung. So wie es sicher bei den Menschen damals auch war, die dann am Ufer standen oder auch bei seinen Jüngern, die mit im Boot saßen und trotzdem haben sie es nicht verstanden. Sie haben Jesus gar nicht gesehen. Sagt Jesus, ihr seht mich nicht, ich bin vor euch, aber ihr seht mich nicht. Ihr seht das Reich Gottes nicht. Um uns das klar zu machen, haben wir in der letzten Woche für uns das Kreuz nochmal genau angeschaut. Und wir haben festgestellt, dass das kein Kreuz ist. Kein Mensch auf der Welt. Kein Mensch auf der Welt würde behaupten, dass das ein Kreuz ist. Jetzt haben wir kein Kind hier mehr unter uns, aber wenn man ein Kind fragen würde, würde fragen, ist das ein Kreuz? Ja? Denn die Junge, die hätte gesagt, das ist doch kein Kreuz, Henrik, was machst du hier? Jedes Kind erkennt das. Aber wir Christen, wir benehmen uns so, als wäre das ein Kreuz. Und vor allem, wenn wir uns das Gleichnis vom Seemann anschauen. Weil wir so schnell damit sind, so horizontal zu gucken und zu sagen, ach, guck mal da. Bei dem, da fällt der Samen nur auf den Weg. Da dringt überhaupt nichts ein bei dem. Da ist alles festgetrampelt. Oder schau dir den an. Ha, schnell aufgegangen. War begeistert vom Glauben, aber kaum wird es ein bisschen schwierig schon, ist er wieder weg. Oder die Dornen, meine Güte, hat der sich von seinem Alltag da ersticken lassen. Ein beim letzten Teil des Gleichnisses, da sind wir dann gern bei uns. Ne? Ja, das ist mit dem fruchtbaren Boden. Mensch, ich bin jetzt schon so lange dabei und das ist eigentlich ganz gut, wie ich das sehe. Bei mir ist schon eine Menge aufgegangen. Sieht man doch wohl, oder? Wir sind so schnell mit dem anderen beschäftigt und manchmal auch zu schnell mit uns selbst. Wir sind so mit dem Teil des Kreuzes, wo es darum geht, mit den anderen uns auf eine Ebene zu begeben, hier genau auf dem falschen Weg. Und das geht genauso falsch, weil ich ganz schnell mit dem Finger beim anderen bin. Dabei ist dieses Gleichnis an dich gerichtet. Jesus möchte mit dir sprechen. Jesus sagt dir, wo du gerade stehst. Wir haben das ja direkt am Start in die Woche. Hat uns der Carsten das so eindrucksvoll am Montag erklärt, wie das ist mit diesem festgetrampelten Faden. Mit diesem Weg, wo die Körner drauffallen und das Reich Gottes, das Wort Gottes nicht eindringen kann, weil es festgetrampelt ist. Und ich habe bei mir selbst gemerkt, die ganze Woche, wie sehr das auf mich zutrifft. Ich habe das jetzt nicht mit der Fabienne abgesprochen, aber am Mittwoch oder am Donnerstag fahren wir hierher zur Gebetswoche und wir unterhalten uns im Auto über allerlei und merken nicht, wie wir, während wir fahren, trampeln, festtrampeln, die Dinge in unserem Herzen festtrampeln. Erst als wir hier auf dem Parkplatz waren, haben wir gemerkt, was machen wir überhaupt? Wie oft lässt du es zu, dass in deinem Herzen die Dinge festgetrampelt werden? All der Hass, all die Angst, all der Neid, all diese Enttäuschung, all diese Verletzungen. Und dann denken wir, und es fühlt sich manchmal gut an, das wieder festzutreten. Und merken gar nicht, dass es immer verdichteter ist und nichts mehr eindringen kann. Das Wort Gottes überhaupt nicht mehr in mein Herz dringt, bei mir gar nicht mehr ankommt. Weil ich es vielleicht auch gar nicht mehr will. Es stört dann ja nur. Was ich beeindruckend finde an dem ganzen Gleichnis: Jesus erwähnt die Wirkung vom Teufel nur einmal und exakt an dieser Stelle. Die Wirkung des Bösen hat nur an dieser einen Stelle Wirkung in unserem Leben. Jesus sagt, der Teufel kann dann in dein Leben kommen und kann all das, was ich dir gebe, all das, was du von mir bekommst, der kommt einfach und nimmt es wieder weg. Das ist so wie die Vögel, die auf diesen Acker kommen und diesen Samen sehen und der liegt ja eh ungenutzt rum und dann kann er den einfach weggreifen. Mir sagt Jesus damit, dass wenn ich mein Herz festtrampeln lasse mit all diesen Dingen, dass ich dem Teufel Tür und Tor öffne in mein Leben. Und nicht durch all diese spooky Sachen, über die wir Christen manchmal gerne reden, wo dann der Teufel wirkt und was der Teufel alles so macht und von welchen Angriffen wir dann glauben, dass es der Teufel ist, der da gerade einen Angriff startet. Das ist alles Käse. Der Teufel kommt dann in mein Herz und kann das Wort Gottes wegnehmen, wenn da alles festgetrampelt ist, wenn der Boden nicht mehr da ist. dann hat der Teufel eine Chance in meinem Leben. Sobald Boden da ist, sobald Acker da ist, kann der Samen eindringen. Und ja, Jesus sagt mir, wenn er mit mir spricht, schau hin, wie tief dieser Boden ist. Schau genau hin. Ist da genug, damit sich echtes Wurzelwerk bilden kann? Etwas, was festhält? Was nicht im ersten Moment der Verfolgung, so spricht es Jesus an, von der Sonne verdorrt wird. Wir haben auch diese Woche darüber gesprochen, dass wir uns alle nicht unbedingt verfolgt fühlen müssen. Da steht ja draußen keiner, der uns festnehmen will, weil wir uns hier versammelt haben. Aber uns sollte klar sein, in wie vielen Ländern das so ist. Aber trotzdem ist da so manches, was dazu führt, dass wir die Pflanze, die dann aufgeht, ganz schnell auch wieder eindorren lassen. Ganz schnell sind es mal nur ein Spruch, dass Christen ja dumm sind. Wie kann man sowas glauben? Naiv und einfältig ist es doch, eine ganze Woche in so eine Gemeinde zu gehen, sich abends über Gott zu unterhalten. Naiv. Alles Mögliche kann dazu führen, dass wir uns verfolgt fühlen in dem, was wir glauben und was wir denken. Zu verteidigen, an was du wirklich glaubst. Zu dem zu stehen, was passiert. Ich bin so froh, dass wir so gute Beispiele in der Bibel bekommen haben und das haben wir uns auch diese Woche angeschaut. Bei Petrus war es ja nicht anders. Da war die Pflanze auch gerade erst mal so aufgegangen. Und der dachte, der würde Frucht bringen. Und sagt zu Jesus, Mensch, egal was du tust, ich werde an deiner Seite sein. Und Stunden später war nichts davon übrig. Im ersten Moment des Drucks ging alles verloren. Zum Glück reagiert ja Jesus da anders, als wir es tun würden. Wir, wenn wir so über unsere unvollkommenen Glaubensgeschwister sprechen, dann sagen wir, das ist ja typisch. So ist die. So ist der. Jesus macht es ja anders. Aber er macht es eben so, dass du keinen Ausweg hast. Es tut mir leid, ich würde dir gern jetzt was anderes erzählen, aber wenn du gleich rausgehst, hast du keinen Ausweg, außer dir klar zu sein, dass Jesus dich ansprechen will. Er spricht mit dir und er fragt dich jetzt in diesem Moment und in jedem Moment deines Lebens, fragt er dich so, wie er Petrus gefragt hat, liebst du mich? Liebst du mich? Weil aus dem Kreuz hier wird nichts, wenn du das nicht verstanden hast. Es wird immer nur ein Strich in die eine oder in die andere Richtung bleiben. Aber wenn du nicht verstehst, dass ich dich frage, ob du mich liebst, dann wird das nichts mit dem Kreuz. Dann wird das so sein wie bei denen mit den Dornen. Dann wirst du nämlich bleiben in deinem Alltag und da sind wir auch so schnell dabei und dann ne, mit den Dornen, das verstehen, ah, das ist so diese Bedrängnis und das ist ja auch schwer, was wir so erleiden müssen und das kann uns ja manchmal so vom Glauben auch wegbringen. Zum Glück erklärt uns das Jesus, dass wir schon so da hängen bleiben. Zum Glück, also das ist mir diese Woche so deutlich klar geworden, dass hier Jesus zum Glück erklärt, ja, wie er es gemeint hat. Sonst philosophieren wir ja wie bei manch anderen so rum und dann streiten wir uns. Da gibt es aber keine zwei Meinungen. Jesus meint hier nicht so all das wirkliche Leid, was da ist, sondern er meint dieses Leid an allerlei. So dieses alltägliche Rumwurschteln, was wir so haben. Und was wir meinen, was so viel wichtiger ist, als sich zu fragen, ob ich Gott liebe. Leute, das sind wir, die Jesus hier anspricht in diesem Gleichnis. Das bist du. So all das, was du meinst, was so wichtig ist, mal hier und mal da. Na klar, das sind auch mal deine Sorgen. Boah, sind deine Sorgen wichtig. Drückt ja auch. Aber das ist ja nicht das, wo Jesus mit uns hin will. Jesus will uns ja aus diesem Ganzen rausholen. Er hat Petrus ja dreimal gefragt. Bis Petrus dann nicht mehr anders konnte, als zu sagen, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Wieso fragst du mich das so? Weil Jesus sicher gehen wollte. Sicher gehen wollte, ob Petrus verstanden hat, worum es geht. Er wollte wissen, hast du verstanden, wie das ist mit dem hier? Weil Jesus hat eine Botschaft und da wird dann neu wieder ein Kreuz daraus. Und dann eben die Sicht auf den anderen, eine ganz andere. Nicht die, mit der wir eben gestartet sind, wo wir glauben, oh, guck mal da, meint Jesus den oder meint er den. Jesus meint immer mich und immer dich. Aber in der Liebe, wenn du sie begriffen hast, wie sie für dich funktioniert, begreifen wir, dass Jesus deshalb dieses Kreuz draus macht. Weil er sagt, wenn du verstanden hast, dass ich dich liebe und du verstanden hast, dass du mich liebst, dann passiert was mit dir, dann passiert was mit uns, weil dann bekommen wir den Blick, weil Jesu Arme sind am Kreuz immer ausgebreitet. Die stecken nicht in der Hosentasche. Die sagen dir, und jetzt hast du einen Job. Jetzt hast du eine Aufgabe. Jetzt hast du eine Mission. Jesus geht es immer um den, der neben dir sitzt. Ob hier, in deinem Hauskreis, in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle. Jesus sagt uns immer, du weißt, dass ich dich liebe. Und ich weiß, dass du mich liebst. Und jetzt geh los. Das ist das, was Jesus meinte mit denen, bei denen der Samen auf fruchtbaren Boden fällt. Die sein Wort aufnehmen. Die bereit sind, dass darin etwas wächst. Dass da etwas passiert. Dass da Frucht wachsen kann, weil der Boden ist voller Kraft. Denen, die am Donnerstag da waren, denen habe ich schon erzählt, dass ich mich gefragt habe am Donnerstag im Laufe des Tages, aber wie mache ich das? Wie mache ich das, dass ich ein Boden bin, der fruchtbar ist. Ich sollte den Abend gestalten und ich hatte keine Idee. Ich hatte keine Idee, wie mache ich das? Nicht für mich und erst recht keine Idee, um es weiterzutragen. Und zum Glück hatte ich Zeit, am Donnerstagnachmittag mich hinzusetzen und drum zu beten, Gott zu fragen, Gott, rede mit mir. Ich brauche deine Botschaft. Und dann fiel mir ein, ich musste denken an die Hände meines Vaters. Ich habe das den anderen schon erzählt und ihr habt mir schon geglaubt, aber die Fabienne, die kann das immer so bestätigen, hat das ja auch noch mal so eindrücklich am Donnerstag, was ihr da so aufgefallen ist. Als sie meinen Vater kennengelernt hat, konnte sie nicht fassen, was für schmutzige Hände der hatte. Der hatte so dicke Pranken, starke Hände. Und der hatte Risse in den Fingern und hatte sich über die Jahrzehnte der Dreck so reingefressen, dass er gar nicht mehr rausging. Der hatte keine dreckigen Hände, aber sie sahen so dreckig aus an den Fingerspitzen. Aber mein Vater hatte eine Gabe, der kam aus der Landwirtschaft und der hatte eine besondere Gabe, der konnte in Boden fassen und hat den immer so aufgenommen und hat den durch seine Hände gerieben im Herbst und hat gefühlt, wie der Boden ist. Und mein Vater, wir lebten ja in der DDR, habe ich schon am Donnerstag auch erzählt, wir hatten keine Bodenprüfgeräte, keine Stäbchen, womit man irgendwelche Werte messen konnte oder so etwas. Mein Vater konnte mit seiner Hand fühlen, ob der Boden gut war oder nicht. Und da dachte ich, dem Boden konnte nichts Besseres passieren, als in die Hand meines Vaters zu geraten. Das war das Beste, was dem Boden passieren konnte, weil dort konnte man spüren, was er brauchte. Und dann wird mir klar, dass es bei uns genauso ist. Es kann uns nichts Besseres passieren, als in die Hand unseres Vaters zu geraten. Uns in seine Hand zu legen, zurückzulehnen und er weiß, was du brauchst. Er fühlt in diesem Moment genau, was du jetzt brauchst, damit du Frucht bringen kannst. Also wenn du ein fruchtbarer Boden sein willst, dann gib dich in die Hand deines Vaters. Die ist stark, die hält dich und die fühlt, was du brauchst. Und da fügt sich das Wort in diesem Gleichnis, in diesem Abschnitt in der Bibel so wunderbar, dass Jesus dann auch sein Gleichnis noch ergänzt, indem er den Jüngern noch erzählt, ja, und dann ist das wie bei diesem Bauern, der aufs Feld geht und sät und dann in sein Haus geht und sich niederlegt und schläft. Und die Saat geht auf und wächst und der Bauer weiß nicht wie. Und warum? Ich bin mir so sicher, wenn wir bei Gott sind, wenn wir in der Hand unseres Vaters sind, dann wird er für Wachstum sorgen. Das macht Gott. Er tut das. Sein Samen wird in dir aufgehen und in den Leuten um dich herum. Du wirst ein Segen für die Menschen sein. Sie werden spüren, dass bei dir etwas Besonderes ist. Sie werden spüren, dass in dir der Heilige Geist wächst. Die Frage ist nur, kannst du ruhig halten? Hältst du es aus, dass Gott die festgetrampelten Pfade, die du hast in deinem Herzen, dass Gott die auflockert? Weißt du, er wird dir über die Person, die du gerade abgrundtief hast, die dir gerade so unglaublich auf die Nerven geht, er wird dir sagen, diese Person ist liebenswert. Und das fühlt sich nicht schön an, dann? Es fühlt sich nicht gut an, wenn Gott deinen Boden auflockern will. Und manchmal fühlt es sich auch nicht gut an, wenn Gott so die Dornen wegräumt. Wir lieben unsere Dornen. Wir haben sie gern. Gott möchte, dass du ruhig wirst. Halte ein und sieh, dass ich Gott bin, sagt der Herr. Dass Gott Gott ist, wirst du nicht spüren, wenn du gerade mega beschäftigt bist. Dass Jesus Christus der Herr deines Lebens ist, wirst du spüren in der Ruhe. In der Verborgenheit, sagt das Wort. Gott möchte, dass du zur Ruhe kommst. Dass du ruhig wirst und erkennst, dass er der Herr ist. Über alles in dieser Welt und auch über dein Leben. Und dann schenkt er dir Frieden. Und auch das haben wir uns letzte Woche gesagt. Es gibt nur zwei Dinge, die du in deinem Leben wirklich willst. Es gibt nur diese beiden Dinge. Sei dir dessen bewusst. Alles andere ist Dreck, sagt Paulus. Er sagt da nicht Dreck, ne? Ich mache das ja gern, ne? Ich provoziere euch und die, die es schon mal gehört haben von mir, die lächeln dann. Da steht Scheiße in der Bibel. Paulus sagt, das ist Kot. Gegen das, was Gott dir geben will. Er will dir sagen, du bist geliebt und er will dir Frieden schenken. Und mehr willst du nicht in deinem Leben. Du willst geliebt sein und du willst Frieden haben. Und das will dir Gott schenken. Und ich möchte jetzt für dich beten und ich bitte dich dazu aufzustehen. Du allmächtiger und großer Gott, du Herrscher über allem, was auf dieser Welt ist, du Herrscher über allem, was es gibt, du Herrscher über allem, was wir uns vorstellen können, aber du herrschst nicht über unser Herz, weil wir es dir nicht geben. Irgendwie halten wir es für unmöglich, dass du wirklich in unserem Herzen herrschst. Großer Gott, bis eben haben wir noch dran geglaubt, dass es vielleicht gar nicht möglich ist, dass wir so sein könnten, wie du das beschreibst, dass wir ein Acker sind, der 30-fach, 60-fach oder 100-fach, so wie du sagst, Frucht bringt. Großer, allmächtiger Gott, Bei dir ist alles möglich. Bei dir ist sogar möglich, dass unsere harten Herzen offen sind für dich. Du kannst das tun. Unmöglich ist bei dir gar keine Option. Du machst immer einen Weg frei. Und deshalb bitten wir dich, dass du jetzt den Weg in unser Herz frei machst. Dass du uns sagst, dass du Gott bist und dass wir deine Kinder sind. Herr Jesus, hab Dank für deine unendliche Liebe, für deine unendliche Geduld, mit der du unserem Herz begegnest. Bei dir ist immer dieser Weg der Liebe. Und Herr, wir wollen dir so wie Petrus sagen, auch wenn wir zögern innerlich, wollen wir dir jetzt sagen, dass wir dich lieben. Und wir wollen deinen Frieden und sind dir so dankbar für deine Liebe. Herr, du wirst immer einen Weg frei machen. Wie du es immer getan hast, immer und überall. Und so tu es jetzt in eines jeden Herzen hier in diesem Raum, dass wir erleben, wie es ist, dass du wachsen lässt, dass du Frucht bringen lässt in unserem Leben. Herr, unser Herz soll ein Acker sein, mit tiefem, kraftvollem Boden, für dich und dein Werk. Amen.